So, wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge.
Ja, hallo.
Ja, hallo, wer ist denn da?
Der gleiche wie letzte Woche schon.
Täglich grüßt das Murmeltier, in deinem Fall der Waschbär.
So sieht's aus.
Wie geht's dir heute?
Oh ja, ich kann nicht klagen. Draußen liegt Schnee und der Winter hat jetzt definitiv Einzug gehalten.
Bei euch liegt Schnee, bei uns ist schönes da Sonnenschein.
Echt, nee, bei uns ist wirklich schon seit 2, 3 Tagen ist alles bewölkt und es liegt nicht wenig Schnee dafür, also von Mitteldeutschland und nicht Gebirge, doch ordentlich.
Winterreifen schon drauf.
Ja, Allwetter.
Allwetter,
Immer
Allwetter richtet.
kein Bock, die immer da zu wechseln und sowas.
Damit die Leute wissen, was für ein Tag heute ist. Gestern ist Charlie Manga im hohen Alter verstorben, ging auch ziemlich durch den Feed, hat
Ja.
mich jetzt persönlich jetzt nicht so berührt. Ja, natürlich muss man anerkennen, was er geleistet hat und so, aber ja.
Ja, es war natürlich auch irgendwie, ich meine, mit 99 Jahren, das ist natürlich ein stolzes Alter. Da muss man leider jeden Tag damit rechnen. Und gut, der hinterlässt natürlich ein enormes Erbe. Also jetzt nicht nur finanziell, sondern auch tatsächlich einfach von seiner Art, von seinem Wissen her vor allem. Gut, die Nachfolge von Berkshire ist natürlich geregelt, auch schon seit langer Zeit geregelt. Hat man auch am Kurs gesehen der Aktie. Da ist eigentlich ja gar nichts passiert. Also zumindest gestern, als ich geguckt hatte, ist nichts passiert. Heute habe ich noch nicht reingeguckt, weil die Nachfolge einfach lang geregelt ist. Aber nichtsdestotrotz, das ist einfach jemand, eine Persönlichkeit gewesen, die halt extrem viel Wissen über Wirtschaft, über die Börse generell, übers Anlegen hatte. Und ja, also ich glaube, für einige Leute hinterlässt er doch ein sehr, ja, sehr großes Loch, sage ich mal so.
Ja, ich habe auf jeden Fall sein Buch, habe ich noch auf meiner Wunschliste, aber ich habe auch die von seinem Kumpan auf der Wunschliste, aber ich kam jetzt noch nicht dazu, die zu lesen. Irgendwie habe ich immer ein interessanteres Buch gerade irgendwie in der Hand. Ja, mal sehen. Was ich dich nach unserem letzten Gespräch noch fragen wollte, gerade jetzt, wo schon bei dir Schnee liegt,
Ja.
wie richtest du dir dein Depot für nächstes Jahr ein? Machst du da irgendwelche Veränderungen? Hast du da einen bestimmten Plan? Oder was machst du da?
Also tatsächlich große Restrukturierung oder sowas steht nicht an. Ich habe damals natürlich angefangen mit Sparplänen und hatte, ich weiß nicht, wie viele Sparpläne ich hatte und hier mal gespart und da mal gespart. Und ich habe ja mittlerweile, ich glaube, 46 Aktien im Depot plus eben die 3 ETFs, die ich habe. Ich hatte überlegt, dass ich da eventuell für nächstes Jahr mal ein bisschen ausmiste, weil ich natürlich auch sehr viele kleine Positionen habe. Also beispielsweise, ich habe damals zum Beispiel angefangen, Mercedes zu besparen im Sparplan. Und die Position liegt bei mir momentan bei 200 € grobe Richtung. Und die sind momentan oder kommen langsam wieder in so eine Reichweite, wo ich sage, man könnte theoretisch auch nachkaufen. Aber ja, da überlege ich halt einfach momentan, ob ich einfach ein bisschen die Positionen, also die Anzahl der Positionen mal reduzieren sollte. Aber da bin ich tatsächlich noch zu keinem Entschluss gekommen, ob ich es einfach so laufen lasse, weil ja meine Strategie auch tatsächlich ist, Buy and Hold. Ja, von daher, da muss ich noch ein paar Nächte drüber schlafen, ob ich es einfach laufen lasse oder ob ich die wirklich ja, quasi liquidiere und dann woanders reinstecke.
Okay, hast du deinen Freibetrag für dieses Jahr schon ausgeschöpft?
Selbstverständlich.
Machst du das eher am Anfang vom Jahr oder gegen Ende?
Naja, also dadurch, dass ich ja quasi nur Dividendenaktien habe, außer meinen Indien-ETF, zahlt mir alles, was ich habe, Dividende. Nein, stimmt nicht. Mein kanadischer Penny Stock, der zahlt auch nichts. Mein schlimmster Fehler überhaupt. Aber tatsächlich, alle anderen zahlen mir ja Dividende. Von daher wird der Freistellungsauftrag so übers Jahr nach und nach ausgeschöpft. Und ich glaube, bei mir war der im, ich weiß nicht, ich glaube, im Juni war der, glaube ich, ausgeschöpft. Wobei ich auch sagen muss, ich hab nicht den kompletten Freibetrag jetzt bei den Brokern, Ich habe die auch noch bei den Banken hinterlegt, weil ich da halt doch auch noch zumindest ein paar mickrige Zinsen bekomme. Von daher, ich weiß nicht, ob der auch schon ausgeschöpft oder ob der ausgeschöpft werden wird Ende Dezember, wenn da Zinsen kommen oder nicht. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so einen Überblick. Ich mache einfach und was steuerfrei reinkommt, ist cool und der Rest ist halt so. Letztlich, ich mache halt die Steuererklärung und da regelt sich ja sowieso alles.
Ja, weil es gibt jetzt, glaube ich, für nächstes Jahr gibt es auch eh wieder eine kleine Veränderung bezüglich Besteuerung. Das geht, wird zwar später alles mit einem Freibetrag verrechnet, aber ich muss dir das nochmal raussuchen. Da habe ich heute Morgen was gehört.
Okay, da, also da habe ich
Okay.
jetzt noch nichts, außer jetzt halt, falls du die Vorabbesteuerung bei den ETFs meinst.
Die meine ich,
Ach
genau.
so. Ja, da müssen wir mal gucken. Also da habe ich tatsächlich auch keine Erfahrung mit, weil ich ja erst quasi zu spät sozusagen angefangen habe zu investieren. Aber ja gut, da wird ja quasi eine Ausschüttung simuliert, soweit ich weiß. Und das wird eben auf deinen Freistellungsauftrag angerechnet und dann wird irgendwie Ende des Jahres nochmal irgendwie gegengerechnet und also wie das genau funktioniert, weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber das wäre vielleicht auch was für eine zukünftige Folge. Das wird ja jetzt dann ab 2024 tatsächlich sehr interessant für einige Leute, gerade auch für die, die eben thesaurierende ETFs haben. Könnte man sich tatsächlich, ich schreibe mir das mal auf und da könnten wir tatsächlich mal eine Folge machen mit der Vorabpauschale.
Dann schreib du das mal für uns auf, damit ich es nicht vergiss. Ansonsten gab es noch irgendwas, wo wir bereden wollten?
Ich glaube jetzt so nicht, abgesehen von den Themen, die wir natürlich für heute vorgesehen haben.
Genau. Und zwar hatten wir ja zu unserem Aufruf, hatten wir ja die Leute aufgefordert, uns Fragen zu schicken. Und da wir beide, sag ich mal, nur so ein gefährliches Halbwissen bezüglich diesen zwei Themen, die wir jetzt rausgesucht haben, besitzen, haben wir zwei User gefragt. Oder wie Steve Harvey sagen würde, wir haben 100 Leute gefragt.
Genau.
Das erste Thema war Optionshandel und Optionstrading.
Genau, was ist das und wie kann ich starten? Das ist die erste Frage gewesen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also mit Optionstrading habe ich mich noch überhaupt nicht befasst. Also ich weiß grobe Richtung, was es ist. Ich weiß auch grobe Richtung, wie es zumindest in der Theorie funktioniert. Aber in der Praxis ist mir das Thema einfach viel zu komplex, viel zu speziell und da habe ich einfach ja weder die Zeit noch die Lust, mich tatsächlich damit auseinanderzusetzen. Und um einfach mal zu spielen, ist das Risiko auch einfach viel zu groß.
Ja, Optionstrading ist für mich so eine Sache, weil es wird ja irgendwie auf den zukünftigen Wert des Marktes spekuliert, oder?
Ja, auf die zukünftige Entwicklung der Aktie, ja.
Das ist ja eine Wette. Im Prinzip kann ich auch gleich Fußballwetten machen. Also ich halte davon irgendwie nichts. Da gehe ich lieber direkt an mein Asset, an meine Anlage und weiß, was ich davon habe. Ja, aber ich meine, ich habe jetzt schon Kryptowährungen, wie viel soll ich noch zocken? Ja,
Ja.
deswegen also,
Ja,
da
aber
ist Option.
Kryptowährung ist im Endeffekt auch für viele Menschen ja nur Zockerei. Da weißt du auch nicht, wo es hingeht oder halt auch nicht. Und bei Optionstrading hast du ja immerhin die Möglichkeiten, noch Unternehmensinformationen zu sammeln, sei es jetzt eben Zahlen, sei es Aussagen vom Vorstand oder was auch immer, und könntest dir zumindest dahingehend was ableiten, wo es eventuell hingehen könnte.
Ja, und dann kommt es ja noch drauf an, auch auf die Kosten des Produkts, oder?
Ja gut, das sind ja Prämien, sind ja, glaube ich, fällig. Aber wie gesagt, das geht schon wieder über das hinaus, was ich eigentlich über Optionen weiß.
Deswegen, ich habe da nämlich auch gar keine Ahnung dazu. Und wir haben eben zwei Leute gefunden. Das ist einmal unsere Trading-Melone und unseren
Der Bridge
Moritz.
Grinding, genau.
Und die waren so gut und haben uns dazu eine tolle Antwort geliefert. Hoffe ich mal, dass es für den einen oder anderen toll ist. Also für mich ist mehr, wie ich eigentlich sagen konnte zu den zwei Themen. Das zweite Thema, das werden wir euch dann danach sagen. Aber jetzt hören wir uns doch erstmal das erste Thema an.
Genau, das ist halt jetzt auch ein kurzer Einblick, sage ich mal, ins Optionstrading. Nichts wirklich Tiefgehendes, einfach nur um einen groben Überblick quasi zum Start sozusagen zu haben, was es überhaupt ist. Und ich sage mal, wenn Interesse besteht, dann kann man das auch zukünftig noch mal ein bisschen vertiefen. Vielleicht bekommt man eine der beiden Personen oder beide sogar auch nochmal in den Podcast, dass man sich wirklich mal in einer Folge wirklich nur auf das Optionstrading beziehen kann. Aber das kommt ein bisschen drauf an, auch wie die Resonanz so ist, ob dort das gewünscht ist oder nicht.
Dann hören wir doch mal rein.
Moin. Hi, ich bin Trading Melone. Man kennt mich vielleicht von Getquin, besonders in der Chartanalyse bzw. technischer Analyse und Trading unterwegs. Ich soll heute etwas zum Optionstrading sagen. Für mich ist Optionstrading, deswegen habe ich die Frage jetzt für mich ein bisschen umformuliert, eher aufs Trading spezifisch. Optionen trade ich aktuell eigentlich kaum. Das liegt daran, dass man bei Optionen noch den Faktor Zeit hat. Das ist für mich ein Faktor, den ich unnötig finde. Und für mich sind Optionen viel mehr eigentlich zum Hedgen und zum Absichern des Depots gedacht und nicht direkt zum Traden. Das mag vielleicht bei Institutionen anders sein und so weiter. Für mich machen aber zum Daytraden oder auch Swingtraden, also längerfristige Trades halten, machen für mich Sachen wie K.O.-Zertifikate oder Futures deutlich mehr Sinn, da man hier viel einfacher Risikomanagement handeln kann, es klarer formuliert ist, du hast diese variable Zeit nicht. Und demnach für mich als, auch wenn ich mich als gut und vielleicht auch schon erfahren betiteln würde, trotzdem noch Retail-Trader einfacher. Und man muss es sich nicht unnötig schwer machen. Traden ist eh schon schwer genug. Dann gibt es zum Beispiel Sachen wie Futures und Währungshandel. Das kann man auch über Fremd- oder Eigenkapital traden. Das sind nochmal andere Sachen. Das heißt, man sieht, es gibt sehr, sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten zu traden. Optionen sind da nur ein kleiner Teil. Und für mich, wie gesagt, zum aktiven Traden sind Optionen nicht unbedingt geeignet. Ich persönlich trade eigentlich ausschließlich Forex. Und wenn ich Aktien trade, dann in Form von K.O.-Zertifikaten oder Futures auf dem S&P. Das ist zum Beispiel der ES, ist ein eigenes Wertpapier.
Frage 1, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen krank klinge. Ich bin ein bisschen krank. Frage 1, wie setzt man sich mit Option Trading auseinander? Boah, also ich würde mich, glaube ich, am Anfang nur mit Faktorzertifikaten und Zertifikaten auseinandersetzen. Open End, sowas. Und die gut verstehen und dann nur mit dem eigentlichen Trading befassen. Also im besten Fall technische Analyse, Risikomanagement, egal was für eine Art von Trading, mit Risikomanagement auseinandersetzen, damit man versteht, was ein Risk-Reward-Verhältnis ist und so. Ohne das kann man vielleicht, keine Ahnung, aber die Wahrscheinlichkeit, ohne das wirklich langfristig Gewinn zu machen, ist halt, also kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und Option Trading schafft halt nochmal ein eigenes Layer an Komplexität auf dem ganzen Trading-Scheiß obendrauf. Also wenn man Trading verstanden hat und Risikomanagement verstanden hat, was alleine schon sehr viel Zeit braucht, bis man es wirklich verstanden hat. Also ich glaube, jeder kennt diese Erkenntniskurve. Am Anfang denkt man, man ist ganz weit und dann auf einmal kommt der Punkt, wo man merkt, oh Scheiße, ich weiß gar nichts. Wenn man den Punkt erreicht hat, ist man schon mal gut, dann ist man schon mal weiter als die meisten anderen, aber dann dauert es halt nochmal. Also bei mir hat es 2 Jahre in Teilzeit gedauert sozusagen. Wenn ich jetzt mal die Stunden, die ich darauf verwendet habe, irgendwie darstellen will. Ja, und dann kann man besser mit CFDs traden. Dann braucht man nicht die Option, das ist ein fester Hebel, einfacher zu verstehen und dann man muss nicht jedes Mal ein eigenes Produkt auswählen und dann am besten auch nicht Trade Republic nehmen. CFDs hat einen eigenen Broker und das ist alles sinnvoller. Wenn man sich nur mit Optionen auseinandersetzen will, gibt es auf den Websites der Unternehmen, die zur Verfügung stellen. Meistens gute Informationen. Es empfiehlt sich, mit wenig Geld zu testen, wenn man nur nebenbei ein bisschen zocken will. Nicht, also dann auch mit Risikomanagement auseinandersetzen. Maximal 2% des Portfolios riskieren. Das heißt, Stop-Loss so nah setzen oder Positionsgröße gesamt höchstens 2%. Das reiße ich jetzt nur an, sonst wird es viel zu lang, aber kann man sich ja, das findet man relativ gut im Internet. Und ja, Also Option Trading, wenn man die Wahl hat, einfach lassen. Kostet nur Geld. Einfach nicht machen.
So, dann willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle einen kleinen Einblick bezüglich Optionen. Mich würde mal interessieren, falls derjenige, der die Frage gestellt hat, uns hört, lasst uns doch mal einen Kommentar entweder auf Getfinder oder bei Spotify, damit wir wissen, wie wir dieses spannende Thema zu verdanken haben.
Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, jawohl.
Und dann hätten wir ja noch als Thema technische Analysen. Wie stehst du zu dem Thema technische Analysen?
Genau, also ja, technische Analyse oder auch Chartanalyse wird ja auch oft so genannt. Finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Also die Frage war ja, ob es nur Spielerei ist oder eben tatsächlich wertvoll. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich nicht trade, sondern halt eben eher Buy and Hold mache, bin ich nicht sonderlich tief in dem Thema drin, aber ich muss trotzdem sagen, ich gucke mir jedes Mal den Chart vor einem Kauf an. Einfach, ja, also wie gesagt, ich bin da nicht so tief drin, aber ich schaue mir schon an, wie läuft denn der Chart momentan, wo sind eventuell ein paar Unterstützungslinien oder wo könnte es theoretisch in der nächsten Zeit hingehen, einfach um. Ja, ich sag mal, es ist nicht so wichtig, ob die Aktie jetzt ein, 2 Euro teurer oder billiger ist. Auf lange Sicht macht das überhaupt keinen Unterschied. Aber nichtsdestotrotz bin ich einfach der Meinung, wenn ich zumindest ungefähr erahnen kann, ob die Aktie jetzt von 170 noch auf 150 Euro fällt, dann versuche ich das schon auch mitzunehmen. Das ist dann mehr so. Für mich so ein Anreiz, einfach zu sagen, hey, ich guck mal und wenn ich die Aktie möglichst günstig bekomme, dann ist das gut. Aber wenn ich die jetzt dann doch bei 170 von mir aus kaufe und sie fällt dann noch auf 130, ist mir das auf lange Sicht trotzdem egal. Dann kaufe ich halt bei 130 nochmal nach. Aber ja, wie gesagt, also ich schaue schon ab und zu mal rein und guck, wo ich Unterstützung oder Widerstände habe. Aber jetzt mit Schulter-Kopf-Schulter-Formationen und dies und das und jenes und könnte ich nicht vielleicht einen Trade mitnehmen und sowas, das mache ich auch nicht. Das passt auch nicht in meine Strategie rein. Das ist vielleicht irgendwann mal ein Thema in die Zukunft, wenn ich so viel Geld habe, dass ich sage, ich teste das jetzt einfach mal aus. Aber ja, Aktientrade ist halt auch immer so eine Sache. Ich glaube, einfacher ist es tatsächlich auch auf Währungen zu traden, oder zumindest glaube ich, dass das die Leute, die das ernsthaft machen, eher machen als auf Aktien. Aber ja, wie gesagt, für mich ist das, es ist wertvoll, es ist schön, es macht Spaß. Es ist immer wieder erstaunlich, wie gut es doch funktioniert. Natürlich nicht immer, aber eben doch sehr, sehr häufig. Und die Leute, die das wirklich professioneller machen, glaube ich, können damit doch schon auch einiges an Gewinn einfahren tatsächlich.
Ja, also ich habe auch versucht, mich in dieses Thema mal einzulesen, habe mir da ein extra Buch gekauft, habe es auch gelesen und dann habe ich gesagt, nee, es ist einfach nichts für mich, ja, weil ich halt irgendwie immer noch nicht glauben kann, dass praktisch vergangene Zeichen die Zukunft voraussagen.
Ja gut, das ist natürlich, da ist ja auch jeder unterschiedlich. Also ich sag mal, wenn du, ich glaube, du fährst ja auch so eine Buy-and-Hold-Strategie, ne? Eher.
Ja.
Ja, also da ist es im Endeffekt auf lange Sicht, ist es ja auch völlig wurscht. Also wer jetzt eine Apple-Aktie für, weiß ich nicht, für 70 Euro gekauft hat oder für 110 Euro vor 20 Jahren oder was, keine Ahnung, oder 10 Jahren, da ist das scheißegal, ja, wie da der Kurs jetzt war. Das macht auf lange Zeit einfach wirklich kaum oder eigentlich keinen Unterschied. Ja, von daher kann ich das durchaus verstehen, dass du sagst, das ist nicht dein Thema. Es ist auch ein bisschen abstrakt, muss ich sagen.
Ich finde halt, es ist halt schwierig zu sagen. Es gab ja so viele Black Swan-Ereignisse, wo nicht voraussehbar sind. Also das hebelt dich ja dann auch komplett raus. Und natürlich sagen wir das zu Beginn von Apple, hat einer gesagt, der Einstieg bei Apple, jetzt ist ja gut, dass der sich jetzt 10 Jahre später bestätigt fühlt, richtig gut. Es hat doch nichts mit deiner Analyse zu tun. Es ist eigentlich, dass halt Apple einfach ein erfolgreiches Unternehmen ist. Weißt du, ich finde, die bestätigen sich halt selber, dass halt die Unternehmen so erfolgreich waren.
Ja.
Aber ich finde halt, der Chart sollte ja viel mehr also den Preis widerspiegeln. Und Preis ist ja immer Käufer- und Verkäuferseite. Aber wenn jetzt halt irgendein Dude Multimillionär über Nacht wird und dann irgendwas hochpusht, gerade bei so Penny Stocks oder so, da kann ich doch auch nicht sagen, das habe ich im Chart gesehen, dass Mr. Müller hier im Lotto gewonnen hat und morgens das ganze Geld reinballert.
Ja, das ist richtig.
Deswegen, also ich bin halt eher so, ich tue mir lieber die Fundamentaldaten der Unternehmen anschauen und tue mir da sagen, okay, attraktives KGV, attraktiver Kurs, je nachdem, was noch so an wichtigen Kennzahlen für mich halt ausschlaggebend sind, dass ich halt da reingehe oder mache ich halt wirklich Buy and Hold und habe ja praktisch für mich selber so Ausstiegskriterien, wann gehe ich da raus.
Ja,
Wo ich
das ist auch sinnvoll. Also ich finde, man sollte das halt kombinieren. Also die Fundamentalanalyse in Kombination mit Chartanalyse finde ich einfach ganz interessant, weil Chartanalyse arbeitet ja, soweit ich weiß, viel mit institutionellen Anlegern, also beziehungsweise die nutzen ja, sage ich mal, Widerstände und sowas. Das erkennt man ja einfach daran, wo haben institutionelle Anleger wahrscheinlich ihre Stop-Loss liegen oder ihre Limits liegen oder was auch immer. Das ist ja eben einfach so der Punkt, womit da gearbeitet wird. Und das hat weniger tatsächlich mit Vorhersagen zu tun oder sowas, sondern man sagt halt einfach, okay, bei dem und dem Kurs haben halt viele institutionelle Anleger viele Limite liegen. Das heißt, wenn der Kurs dahin kommt, dann werden wahrscheinlich viele Kauforders ausgelöst. So und so ist ja im Endeffekt dann ein großer Teil davon eben zustande gekommen und das ist dann das, was eben das Signal auslöst. Und deswegen sage ich, also ich mache das nicht so extrem, weil ich eben kein Trading mache, aber deswegen sage ich halt schon, okay, ich gucke jetzt mal, wenn ich sage, okay, fundamental, die Aktie gefällt mir, finde ich cool, würde ich gerne kaufen, dann gucke ich halt, okay, wo liegt der Chart oder wo liegt der Kurs im Chart. Und wenn der gerade in der Abwärtsbewegung, im Abwärtstrend drin ist und dann sage ich, okay, keine Ahnung, der ist jetzt bei, was weiß ich, 55 oder 58 € und da ist aber jetzt durchaus die Möglichkeit, dass der noch bis 55 oder bis 50 fällt, weil da halt ein Widerstand ist, dann beobachte ich das halt einfach und wenn er dann tatsächlich bei 50 ist, dann sage ich, okay, fundamental passt das für mich. Der Kurs ist jetzt da, wo ich davon ausgehe, dass da jetzt halt ein Widerstand ist, jetzt kaufe ich. Und wie gesagt, wenn der dann noch weiter fällt, dann ist das halt so.
Ja, und ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen, also für meine kleine Wutrede, ja, also ich finde es toll, alle, die es können, ja, auch ganz groß Lob an Trading Melone, der macht ja auch immer seine Posts, wo er das erklärt, oder es gab, glaube ich, auch mal User, die ihn dann verlinkt haben und dann halt auch nachgefragt haben, aber für mich persönlich ist halt einfach, ne, also für mich, also ich kann damit nichts anfangen und
Zauberei.
für mich ist es genau Magic. Ja, also ich möchte niemand angreifen, der davon überzeugt ist, der das vielleicht auch erfolgreich macht, aber ich bin darin Noob und dazu stehe ich und deswegen ist halt nichts für mich.
Ja, das ist ja auch total legitim. Also wie gesagt, ich bin da auch weit weg davon, irgendwie ein Experte zu sein oder sonst irgendwas. Ich bin auch sehr, sehr weit weg davon, irgendwem zu sagen oder zu erklären, wie man sowas macht oder nicht. Da habe ich einfach keine Ahnung von. Ich mache das für mich. Ich frage auch ab und zu mal nach hier, siehst du das auch so? Sehe ich das oder sehe ich das richtig? Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, durch das Buy and Hold, das ist im Endeffekt vollkommen egal, auf lange Sicht gesehen, wo du jetzt einkaufst. Sei denn natürlich, du kaufst irgendwo im fallenden Messer und hast dann hier 2009 irgendwie gut Wirecard. Das ging natürlich von jetzt auf gleich. Aber ich sag mal, wenn sich das jetzt über, keine Ahnung, 2 Monate gezogen hätte und du gehst dann hin und kaufst immer wieder nach und der Kurs sinkt immer weiter, dann ist das natürlich was anderes. Aber so ist es eigentlich völlig egal, wann du kaufst, auf lange Sicht.
Aber wäre Wirecard, wäre das technisch voraussehbar gewesen? Auch nicht, oder?
Keine
Weil
Ahnung.
dann, weil
Also
das.
ich hab mal den Chart mir grob angeguckt, aber das ist auch schon ewig her. Ich habe mich damit nicht befasst und zu der Zeit auch noch nicht investiert. Und das Einzige, was ich damals investiert hatte zu dem Zeitpunkt, das waren vielleicht neue Computerspiele oder sowas. Aber soweit ich weiß, ging das ja sehr, sehr schnell. Ne? Klar, mit der Insolvenz dann, da rast das Ding ja von jetzt auf gleich runter. Sowas ist natürlich nicht vorhersehbar. Ja. Das ist nicht vorhersehbar. Das sehen auch institutionelle Anleger nicht vorher. Also das heißt, alle, sage ich mal, Widerstände, die jetzt auf Limits basieren beispielsweise, oder auf Stop-Loss basieren oder wie auch immer, die werden einfach durchgereicht. Also das bei solchen News, da ist ja kein Kraut gegen gewachsen.
Ja, auf
Ja,
jeden Fall möchte ich
interessant.
den zwei ein Danke aussprechen, dass sie sich Zeit genommen haben, uns ihre Aufnahmen zu schicken und uns ihren kleinen Einblick zu den zwei Themen zu vermitteln. Und jetzt würde ich noch die technische Analyse dranhängen als Rausschmeißer und
Genau.
würde mich von dir hier verabschieden und sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt wachsam, aufmerksam und grüne Kurse für euch alle.
Oh, wie schön. Ja, nee, auch von meiner Seite vielen Dank an die beiden. Ja, wie du schon sagtest, die technische oder Chartanalyse kommt jetzt zum Abschluss. Nochmal zwei Sprachnachrichten dran. Und ja, dann bedanke ich mich auch bei dir für die Zeit und war wieder ein sehr interessantes Gespräch heute. Ja, und an die Community, vielen Dank fürs Hören und bleibt jetzt dran für die zwei doch recht informativen Sprachnachrichten von Trading Melone und Leverage Grinding. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal. Und bis dahin wünsche ich auch grüne Kurse.
Dazu sollte ich noch was zum Thema technische Analyse, Chartanalyse sagen. Für mich ist Chartanalyse tatsächlich gar keine Spielerei oder so, wenn es richtig angewandt wird. Es gibt zig verschiedene Arten. Ja, also Chartanalyse ist nicht gleich Chartanalyse, technische Analyse und so weiter. Es sind sehr viele Begriffe, sehr kompliziert. Die verschiedenen Arten können zum Beispiel sein Elliott Waves, Chartmuster, wie ihr sie vielleicht teilweise kennt, als Normaler, der sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat, wie jetzt ein Head and Shoulders Pattern oder eine Bull Flag oder so weiter. Es gibt Sachen wie Harmonic Patterns, SMC Trading, ICT Trading, Volumen Trading, Order Flow Trading, Support Resistance und so weiter. Es gibt etlich vieles und das wird auch teilweise miteinander kombiniert. Es geht aber auch vieles eigentlich alles auf das Gleiche zurück. Ja? Ich persönlich verwende privates Zeug kombiniert mit Fibonacci, bestimmten Fibonacci-Leveln und Volumen. Das ist mein eigenes Trading-Setup. Und gerade so auf Getquin und so verwende ich oftmals Marktstruktur, kommt aus dem SMC-Bereich und Premium Discount und Liquidity aus dem SMC, ICT-Bereich, verwende aber auch gern meine Elliott Wave oder Harmonic Patterns und viel Volumen auch. Also ich bin relativ versiert, würde ich sagen, in allem. Ich bin jetzt nicht spezialisiert auf eins, bin demnach auch jetzt nicht in allem der Beste. Ja? Im Grunde versucht man bei technischer Analyse Orderflow von Institutionen nachzuvollziehen. Das heißt, du probierst, man muss sich vorstellen, Institutionen haben riesen Analystenteams und auch Zugang zu viel besseren und vielseitigeren Informationen als wir. Das ist gar nicht jetzt unbedingt auf Insider-Informationen bezogen, obwohl das auch ein Thema sein kann, aber logischerweise haben sie einfach mehr Manpower und demnach auch bessere Prognosen und Investmentideen vom allgemeinen Markt. Das ist schlussendlich ja auch deren Job und damit verdienen sie Geld. Und mit Chartanalyse probiert man diesen Orderflow zu lesen im Chart, da logischerweise Preisaction im Chart wiedergespiegelt wird. Ja? Das heißt, wenn Sie anfangen vor News, Quartalszahlen, makroökonomischen Ereignissen, politischen Ereignissen und Skandalen und so weiter, Positionen aufzubauen, da Ihre Analysen darauf hindeuten, dass das und das passieren wird, probieren Sie logischerweise in den Markt davor zu kommen, ja, weil danach ist zu spät. Und das heißt, Sie bauen vorher Positionen auf, bei einem Hedgefonds auch Short und Long, ja, und das probiert man im Chart zu erkennen mit all den verschiedenen Arten. Und da gibt es dann zum Beispiel Sachen wie das gute Order-Fill-Preise für Institutionen, da diese ja Riesenvolumina traden. Und jetzt nicht, man kann nicht einfach mal 3 Millionen Microsoft, 3 Millionen Dollar in Microsoft reinhauen, easy peasy, ja, ohne dass das den Markt irgendwie ein bisschen beeinträchtigt und man möchte ja zu einem gewissen Orderpreis reinkommen. Und das möchten die halt auch mit teilweise noch viel größeren Volumina. Und Da gibt es zum Beispiel bei Stop-Loss-Hunts, das heißt da, wo normale Leute ihren Stop-Loss setzen, haben die ihren Einstieg zum Beispiel. Jetzt mal nur mal als dummes Beispiel, weil dort wird viel Geld frei, ja, weil viele ausgestoppt werden. Demnach können sie relativ mit viel Volumen hantieren. Das nur als ganz kleines, keiner Exkurs. Dann gibt es auch noch Market Maker mit Algorithmen und alles Mögliche. Es ist sehr, sehr kompliziert. Und mit der Chartanalyse probiert man sich zum Beispiel auf einen Fixed System. Und ich denke, das ist auch der einzige Weg, wie man profitabel wirklich, oder einer der einzigen Wege, wie man profitabel als Normalo traden kann, ist, wenn man ein fixes System hat. Und damit probiert man im Prinzip, das ist die technische Analyse, man probiert die Winrate, ja, auf seine Seite zu bekommen. Das kann man vielleicht sogar damit ein bisschen vergleichen mit Blackjack, aber man probiert halt nicht der Spieler, sondern der Dealer zu sein, ja. Und mit ganz viel Backtesting, das heißt, man guckt sich immer und immer wieder das gleiche Setup an, das Auge entwickelt sich, man sieht, was für Parameter übereinstimmen müssen, damit das und das zu 50, 60% passiert. Und wenn man das über hunderte, tausende Trades gebacktestet hat, dann hat man in der Excel zum Beispiel, dann hat man klare Sachen, die stattfinden können. Zu 50, 60%. Und dann hat man noch ein fixes RR, heißt Risiko-Reward-Verhältnis. Das heißt, ich verliere zum Beispiel 1%, aber gewinne 4%, wenn mein Trade aufgeht. Und das gepaart mit einer guten Winrate macht einen dann profitabel im Endeffekt. Chartanalyse oder technische Analyse ist kein 100%-Spiel. Das heißt, jeder liegt falsch, jeder liegt oft falsch. Ja? Man kann auch achtmal hintereinander falsch liegen und am Ende trotzdem profitabel sein. Ich denke, dass egal wie gut man ist, die Winrate sich meistens irgendwo im 50-70% Bereich einpendeln. Es gibt auch Leute, die traden mit deutlich weniger, dafür mit höherem Risiko-Reward. Aber ich denke, das ist wichtig, um mathematisch im Endeffekt profitabel zu sein. Das ist, was Chartanalyse und Traden ist. Ein Mathematikspiel. Ja? Auf vorhandenen Daten über die letzten 30 Jahre. Ich habe mein System zum Beispiel auf tausende Trades auf die letzten 30, 40 Jahre gebacktestet. Das fängt bei mir in 1980, 1985 an und funktioniert seitdem zu einer gewissen Prozentzahl.
Wieso ist technische Analyse so geil? Sagen wir das mal ganz entspannt und rational. Institutionen haben so viel Volumen, dass sie mit Sicherheit, darauf können sich, glaube ich, alle einigen, Algorithmen benutzen, um ihr Volumen in den Markt zu bringen. Das hinterlässt Spuren im Markt. Punkt. ja, es ist für mich der einzige Weg, wie Privatanleger an Informationen kommen können, die sonst nur Institutionen haben, indem man deren Spuren folgt, sozusagen. Also die News haben die schneller und besser. Keine Ahnung, wer meint, dass er eine Unternehmensanalyse besser machen kann als Institutionen und deswegen ein Ungleichgewicht im Preis feststellt und deswegen kauft, finde ich alles ziemlich weit hergeholt. Deswegen finde ich technische Analyse, wenn man natürlich nicht alles, was man im Internet findet, diese komische Regenbogenfahne beim Bitcoin fand ich immer schon ziemlich lustig. Also man muss auch einfach mal überlegen, ob es Sinn macht oder nicht und dann kann man es einfach, das heißt tolle oder auch nicht tolle, technische Analyse, Backtesting, viel Zeit damit verbringen, in einen Chart zu gehen und einfach immer wieder zu gucken, ist dieses Szenario wirklich so und ist darauf wirklich das passiert. Und wenn man das dann tausendmal gemacht hat, weiß man, es ist so. Und wenn man es nur hundertmal gemacht hat, ist es eigentlich nicht getestet worden, weil das statistisch nicht signifikant ist. Aber das ist ein Thema, da kann man dann auch ganz viel drüber reden, weil häufig ja kurzzeitiger Erfolg auch mit einer funktionierenden Strategie gleichgesetzt wird, was ich überhaupt nicht verstehe. Also wirklich gar nicht. Wenn ich eine Trading-Strategie habe und die funktioniert 10-mal in Folge, heißt es noch lange nicht, dass die Trading-Strategie funktioniert. Du brauchst eine sehr, sehr viel höhere Zahl, um zu wissen, ob das langfristig eine funktionierende Strategie ist. Also ja, um sowas geht es halt sehr viel bei technischer Analyse. Das ist halt schon irgendwo mathematisch und statistisch. Deswegen sollte man da schon irgendwie ein grundlegendes Interesse haben, wenn man das machen möchte und sich damit auseinandersetzen will. Und ich sehe gerade, Frage 3 war das gleiche, das habe ich gerade beantwortet. Spielerei oder tatsächlich wertvoll? Ja, wenn man sich vernünftig mit auseinandersetzt, wirklich wertvoll. Wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und nur Finfluencern zuhört oder googelt und dann eine Regenbogenfahne sieht oder keine Ahnung, Es gibt mit Sicherheit auch Schwachsinn. Ich sehe manchmal Charts, da sind mehr Linien drauf, als man irgendwas noch sehen kann. Oder auch Indikatoren der Vergangenheit, einfach 700 auf einmal in den Chart klatschen und sagen, alles klar, kann bestimmt funktionieren, aber keine Ahnung, es dauert auf einfach nur ewig lange. Also bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, welche Chartanalyse funktioniert und welche nicht. Und da kann ich ja einfach mal empfehlen, auf GetQuinn Lohne Melone die ersten Posts zu lesen. Es reichen die ersten, man braucht gar nicht mehr. Der Rest ist, da muss man dann sehr viel Zeit investieren. Aber nur die ersten und man hat schon eine gute Basis für aktives Investieren. Tschüss. Ach so, Anhang, weil das kam, glaube ich, gerade nicht so rüber. Es lohnt sich für jeden, der aktiv investiert, also von mir aus auch nur Aktien kauft. Das ist ja im Endeffekt aktives Investieren, egal ob man es mit Sparplan macht, das ändert ja nicht viel. Sich mit technischer Analyse auseinanderzusetzen, auch wenn man es nur ein bisschen macht. 1 oder 2 Wochen, um bessere Einstiege finden zu können, reicht es. Es ist dann nicht optimal, man ist nicht in der Lage, Trades auszuführen oder sowas, aber das muss man ja auch nicht. Da braucht man halt auch einfach viel Zeit für und wenn das nicht das Ziel ist, ist ja auch okay. Aber so grundlegendes Wissen von Marktstruktur und das reicht eigentlich erstmal. Kann helfen, damit man nicht mehr so emotional handelt, vor allem am Anfang. Aber dann nicht darin verlieren und dann 2 Jahre wie ich so einen Scheiß machen. Lieber vernünftig das Leben leben. Tschüss.
Disclaimer: Keine Anlageberatung. Wir reden hier im Podcast über unsere persönlichen Erfahrungen als Privatanleger und Privatpersonen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen, Kommentare, Hinweise, Ratschläge dienen als Denkanstöße. Sie sind nicht als persönliche Anlageberatung zu verstehen. Bildet euch selbst. Wir übernehmen keinerlei Haftung für eure Anlageentscheidungen, die ihr aufgrund der hier besprochenen Themen und Informationen trefft.